Ich grüße euch ganz herzlich an diesem zweiten Adventssonntag. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, mit euch hier zu feiern, mit euch das Wort zu hören und zu teilen. Bruno Gaspar und ich kennen uns schon seit längerem aus ökumenischen Treffen und dem gemeinsamen Studium, das wir gerade in Wien absolvieren. Ich bin evangelischer Religionslehrer an drei höheren Schulen in Graz. Ja, und von daher kennen wir uns. Ich habe meine Gedanken aufgeschrieben und möchte mich an den Text halten, damit sich der Übersetzer auch leichter tut. Und ich hoffe, dass ich nicht zu sehr irgendwo dann abschweife. Und bitte schon jetzt um Entschuldigung dafür. Herr, segne du jetzt unser Reden und Hören. Amen. Als Religionslehrer, wie ich einer bin, ist man in der Adventzeit besonders gefordert. Zu keiner anderen Zeit prallen die gegensätzlichen Anforderungen so ungebremst aufeinander als im Monat Dezember. Das nahende Weihnachtsfest und der drohende Jahresabschluss fordern auf der einen Seite fast unmenschliche, übermenschliche Anstrengungen und Leistungen in Schulen, Geschäften, Büros. Und gleichzeitig steckt da tief drin in vielen von uns ein beinahe schlechtes Gewissen, weil der Advent ja eigentlich eine Zeit der Stille, der Besinnung und der Nächstenliebe sein soll. Und schon bohrt sich die selbst gebastelte Anforderungsspirale tiefer in uns hinein. Mitten hinein in diese An- und Überforderungstrubel tönt die Botschaft von der Menschwerdung Gottes. Eines Gottes, von dem sich Menschen seit Jahrtausenden Befreiung und ein ruhiges, sinnerfülltes Leben erwarten. Hat diese Botschaft heute überhaupt noch Relevanz? Trösten wir uns da nicht mit einer unglaubwürdigen Geschichte, die unser wirkliches Leben gar nicht berührt? Ich lade Sie jetzt ein, mit mir einige meiner Unterrichtsstunden der letzten Wochen zu besuchen. Die erste. Es ist schon länger Tradition in einer Schule, in der ich unterrichte, am Beginn des Advents eine Adventkranzfeier zu gestalten, den katholischen Priester dazu einzuladen, der die Kränze der Klassen mit viel Weihwasser segnet. In ökumenischer Verbundenheit sind wir Evangelischen immer dazu eingeladen. Wir dürfen dann einen Text lesen. Bis sich gut informierte Schülerinnen bei mir aufregen. Wieso immer die Katholiken? Den Kranz haben ja wir erfunden. Heuer haben evangelische Schülerinnen die Adventkranzfeier gestaltet. Aus einer alten Fahrradfelge einen Adventkranz mit 28 Kerzen gebastelt und die Geschichte des Adventkranzes und die Gründung der Diakonie erzählt. Wir haben den katholischen Pfarrer eingeladen, der die Kränze mit Weihwasser gesegnet hat. Die Schülerinnen verkündeten so eine christliche Botschaft mit sozialpolitischer Sprengkraft in ökumenischer Verbundenheit. Eine zweite. Ich habe die wagemutige Idee, mit Oberstufenschülerinnen die Weihnachtserzählung aus dem Lukas-Evangelium zu lesen und versuche sie zu überreden, den anstehenden Weihnachtsgottesdienst mitzugestalten. Nach längeren Diskussionen beschleicht mich das Gefühl, dass Weihnachten zwar ein durchaus wichtiges Fest ist, immerhin stehen da Werte wie Familie, Gemeinschaft, Nächstenliebe im Mittelpunkt. Die Geschichte mit Jesus und Maria und dem Heiligen Geist und der Krippe, die ist zwar nett, gehört aber irgendwie dazu, ist aber eher etwas für die Kleineren, die noch ans Christkind glauben. Weihnachten funktioniert demnach ohne christliche Botschaft auch recht gut. Diese Botschaft lässt mich nachdenken. Und für den Schulgottesdienst habe ich ja noch 2 Wochen Zeit. Drittens. Ich lese den Jüngeren meiner Schülerinnen das Märchen vom Fischer und seiner Frau vor. Vielleicht kennen manche dieses Märchen. Die beiden, der Fischer und seine Frau, die leben glücklich in einem alten Topf, bis der Fischer eines Tages einen verzauberten Fisch rettet und seine Frau sich als Gegenleistung alle möglichen und unmöglichen Dinge zu wünschen beginnt. Da möchte sie zuerst ein kleines Häuschen mit Garten, später ein Schloss, sie möchte Königin, Kaiserin, Papst werden. Alle Wünsche erfüllt der Fisch und ihr Leben wird immer prunkvoller und prächtiger. Als sie schließlich selbst Gott werden möchte, landet die Frau wieder in ihrem alten Topf. Wenn ich mich auf die Suche nach Gott mache, finde ich ihn dort, wo Menschen einander wertschätzend begegnen. Prunkvolles und machtvolles Auftreten ist dabei nicht notwendig, meist sogar hinderlich. So deuten die Kinder die Geschichte und wir zeichnen Topf-Weihnachtskrippen ins Heft. Die Botschaft ist angekommen. Viertens. Mit etwas älteren Schülerinnen versuche ich, dem historischen Gehalt der Weihnachtsgeschichte nachzuspüren. Wie weit ist die biblische Erzählung für kritische junge Menschen nachvollziehbar? Gibt es historisch haltbare, archäologisch absicherbare Beweise? Was muss ich einfach glaubend annehmen? Wir diskutieren über den sicherlich politisch gewählten Zeitpunkt der Geburt, über eine mögliche oder vielleicht doch wirkliche Vaterschaft des Josef, ob Maria vielleicht doch Sex hatte und ob den wahnsinnig gewordenen König Herodes, der die Kinder umbringen ließ. Provozierend war die Zusammenfassung einer sehr kritischen Schülerin für mich. Wenn man sich auf die harten Fakten konzentriert, meint sie, bleibt übrig, Maria war ein Flittchen und Massenmord ist ungesund. Welche Botschaft ist da angekommen? Ich muss nacharbeiten. Noch eine fünfte. Nach einer anderen Stunde kommt ein Schüler zu mir und fragt mich, was ich von der Vorstellung halte, dass Gott einfach Angst bekommen hat, nachdem er gesehen hat, wie sich seine Schöpfung, vor allem der Mensch, entwickelt hat. Deshalb hat er sich in den Himmel zurückgezogen und ist nicht mehr sichtbar auf der Erde. Die Antwort, Gott wäre immer da, wo Menschen in seinem Namen zusammenkommen, passt in diesem Fall nicht. Die Botschaft gibt mir zu denken und ich verspreche, das auch zu tun. Diese und noch viele andere Eindrücke aus den Unterrichtsstunden nehme ich hierher in den Gottesdienst. Wie Millionen andere Christinnen und Christen auf der Welt sitzen wir heute hier im Gottesdienst am 2. Adventssonntag. Scheinbar in einem vorweihnachtlichen Geburtsvorbereitungskurs des Jahres 2016. Und ich denke, es ist kein Vorurteil, wenn ich mutmaße, dass viele dieser Millionen Menschen im Hinterkopf ihr stressvolles Adventritual gerade durchdenken, dass unzählige Menschen noch überlegen, was noch alles zu tun ist, damit das Weihnachtsfest ein richtiges Weihnachtsfest wird. Welche Botschaft soll da verkündet werden? Der für heute gewählte Schrifttext hilft vielleicht, Klarheit zu finden. Wir finden ihn im 24. Kapitel des Matthäusevangeliums. Dort lesen wir: Jesus verließ den Tempel und machte sich auf den Weg. Seine Jüngerinnen und Jünger kamen herbei, um ihm die Gebäude des Tempelbezirks zu zeigen. Er sagte darauf zu ihnen: Seht ihr dies alles nicht? Wahrhaftig, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen gelassen werden, alle werden zerbrochen werden. Als er auf dem Ölberg saß, kamen die Jüngerinnen und Jünger für sich allein zu ihm und fragten: Sag uns, wann wird dies geschehen und was ist das Zeichen deiner Ankunft und des Endes der Weltzeit? Jesus antwortete ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführt. Denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Messias. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet von Kriegen hören und von Kriegsgerüchten. Seht zu, dass ihr nicht in Panik geratet. Das muss geschehen, aber es ist noch nicht der Abschluss. Ein Volk wird gegen das andere aufstehen und eine Weltmacht gegen die andere. Hungersnöte und Erdbeben wird es an manchen Orten geben. Dieses alles ist der Beginn der Wehen. Dann werden sie euch der Verfolgung ausliefern und euch töten. Ihr werdet wegen meines Namens von allen Völkern gehasst werden. Und dann werden viele untreu werden und sich gegenseitig ausliefern und gegenseitig hassen. Viele werden mit falschen Prophezeiungen auftreten und viele verführen. Und weil die Tora-Übertretungen überhand nehmen werden, wird die Liebe der meisten erkalten. Alle, die durchhalten bis zum Schluss, werden gerettet werden. Diese Heilsbotschaft von Gottes Nähe wird in der ganzen Welt verkündet werden, um allen Völkern Zeugnis vom Heil abzulegen. Danach erst wird sich die Zeit vollenden. So spricht Jesus im Matthäusevangelium. Und diese Botschaft klingt ziemlich heftig, eher verstörend apokalyptisch. Vielleicht auch nach einer Zusammenfassung der Weltnachrichten von letzter Woche. Es hat scheinbar gar nichts mit dem zu tun, was wir uns für diese kommende Weihnachtszeit wünschen. Diese Botschaft greift aber in einer sehr martialischen und direkten Sprache genau das auf, was ich in den Überlegungen der meist sehr kritischen Schülerin zu finden glaube. Die Botschaft Jesu, so wie sie uns hier von Matthäus überliefert ist, sucht eine Antwort auf die Grundsatzfrage des Wozu. Wozu Weihnachten? Wozu Christentum? Wozu sich einlassen auf Religion und Glaube, wenn ich da nur mit neuen, oft märchenhaft unsinnig erscheinenden Vorschriften und Glaubenssätzen konfrontiert werde? Junge Menschen nehmen uns sehr ernst, wenn wir ihnen religiöse oder andere Vorschriften machen wollen. Und wenn ich diese jungen Menschen ernst nehmen möchte, und das möchte ich, nicht nur, weil es mein Job ist. Wenn ich diese jungen Menschen ernst nehmen möchte, dann ist es meine Pflicht, nein, dann ist es unsere gemeinsame Pflicht, voreinander Rechenschaft abzulegen, warum uns unser Glaube so wichtig ist, warum wir diese Geschichten noch immer erzählen und warum wir unser Leben davon bestimmen lassen. Wir haben die Pflicht, gemeinsam nachzudenken, ob das, was wir da oft so selbstverständlich tun, wirklich mit dem übereinstimmt, wozu uns der von uns verehrte Gott bestimmt hat. Denn jenseits aller religiösen und vorweihnachtlichen Stressidylle hat diese Botschaft von der Menschwerdung Gottes große Sprengkraft in sich. Sie vermittelt zum einen eine große Gelassenheit. Um Gott wirksam werden zu lassen, braucht es keine übermäßigen Anstrengungen und Sonderleistungen. Meine Bereitschaft, mich auf mein Gegenüber einzulassen, ein einfaches Ja genügt und Begegnung kann überall stattfinden. In einem Stall oder in einem alten Topf, wie uns das Märchen erzählt hat. Ich brauche keine prunkvolle und pflichtenfordernde Überhöhung. Es reicht, Gott nachzuahmen. Mach es wie Gott, werde Mensch. Zum anderen ist die Begegnung mit Gott für alle, die diese Begegnung wirklich ernst nehmen, weitaus mehr als ein idyllischer Besuch bei der Familie eines Neugeborenen im Stall. Wenn ich Gott ernst nehme, bleibt kein Stein auf dem anderen, schildert Jesus im Matthäusevangelium. Wenn ich Gott ernst nehme, werden meine so angstvoll verteidigten Vorschriften und Gesetze über den Haufen geworfen. Wenn ich Gott ernst nehme, dann wird es mir mein bequem eingerichtetes Leben kosten. Ich werde dieses Leben verlieren aus allen Ordnungen, an denen ich so gerne festhalte und gleichzeitig so gerne herumnörgle, aus diesen Ordnungen werde ich herausfallen. Das Ernstnehmen Gottes wird mich verunsichern und ziemlich sicher sogar an den Rand meiner bisherigen Existenz treiben. Aber dahinter, hinter dem Hügel, dahinter kann ich entdecken, wie wir Menschen wirklich miteinander umgehen können. Ich kann entdecken, dass Menschen einander unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Sprache, Religion oder sexueller Orientierung wertschätzend begegnen können. Im Warten auf das Weihnachtsfest, dem Fest der Menschwerdung Gottes, leuchtet mir schon so etwas das auf, was Christen erst zu Pfingsten feiern werden. Das Überwinden aller Grenzen im gemeinsamen Geist und dem wertschätzenden Miteinander und Füreinander leben.